einsam und isoliert zu Hause, keine direkten Kontakte zu anderen, dafür jede Menge Zukunftsangst. Vielen Menschen haben die Corona-Beschränkungen der letzten Wochen ihre Verankerung im Alltag geraubt und sie tatsächlich auch an ihre Grenzen gebracht, körperlich und seelisch. Davon erzählen auch die Anrufer bei der Corona-Hotline des Berufsverbandes Deutscher Psychologinnen und Psychologen. Petra Jago ist Psychologin und Coach. Frau Jago, Sie betreuen diese Hotline. Was macht den Anrufern denn am meisten zu schaffen?
Ja, es ist so, dass man sagen muss, Corona ist nicht die Ursache, aber es spitzt Sachen, Phänomene zu, die es vorher schon gab. Also die Ängstlichen waren vorher schon ängstlich und sind es jetzt über Corona noch mehr. Das kann man so sehr deutlich spüren. Es gibt eine große Unsicherheit, wie die Regeln jetzt genau sind, woran man sich halten muss. Und ich bemerke eben, dass sich das dann auch aufbaut zu einer Panik, dass also fast alles bedrohlich ist, was draußen ist, außerhalb vom Zuhause.
Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Wen trifft die Corona-Krise besonders hart?
Also es gibt drei Gruppen, die es besonders hart trifft. Das sind einmal die Frauen, die auch Mütter sind und die jetzt zu Hause die Kinder bespaßen. Denn es zeigt sich aus Untersuchungen, das hat sich auch an der Hotline gezeigt, das machen überwiegend die Frauen und die können irgendwann nicht mehr. Dann trifft es die Älteren, die einerseits Angst haben, dass sie sich anstecken könnten, die gleich deshalb das Haus nicht mehr verlassen und Sorgen und Nöte haben, wer versorgt mich denn oder wer kann für mich einkaufen gehen, wer ist auch wirklich zuverlässig. Und ich merke, dass bei den Älteren auch die Kriegserinnerungen hochkommen. Das habe ich frage dann zwar zurück, es ist jetzt ja nicht Hungersnot und so, aber die Einschränkung des Lebens, dieses Notfallartige, das kennen die halt aus dem Krieg, da kommt einiges hoch. Und die dritte Gruppe, die es hart trifft, sind die Singles, weil die müssen sich ohnehin immer schon den Kontakt organisieren. Die wohnen ja nicht automatisch mit jemandem zusammen und das ist jetzt noch mehr eingeschränkt als vorher.
Was raten Sie diesen Menschen? Wahrscheinlich auch jeweils unterschiedlich, je nach Gruppe.
Ja, man kann schon was ganz Grundsätzliches sagen. Also möglichst wenig Informationen an sich heranlassen, wenn dann nur aus guten, gesicherten Quellen. Weil man könnte ja rund um die Uhr die Medien laufen lassen und selber recherchieren und sich dann noch mehr reinsteigern. Also das dosieren. Dann auch auf das eigene Gefühl vertrauen. Also wenn ich den Eindruck habe, ich mache alles und ich bin ganz gut gesichert, dann das auch füttern, dieses Gefühl, sich nicht von anderen verrückt machen lassen. Und das vierte, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, die Kontakte aufrechterhalten. Wo immer das geht, jetzt eben auf mit Bild umschalten, sodass man den anderen mal sieht, dass der real ist. Und ich beobachte eben auch lustige neue Aktionen, dass man sich verabredet, gemeinsam Fernsehen guckt und sich dann mit WhatsApp schreibt zum Beispiel und kommentiert, was man da sieht. Manche verabreden sich zum Feierabendbierchen und die ganz Mutigen fahren auch mal ins Autokino. Das heißt also, dass man guckt, dass man die Kontakte hat und dass man Erlebnisse hat, die man teilen kann. Das trägt ganz gut.
Was ist denn jetzt zum Beispiel mit all den Kindern, die wochenlang ihre Freunde nicht sehen durften? Werden die vielleicht sogar Schäden für ihr Leben behalten?
Also das kann ich sagen, da bin ich ziemlich sicher, dass wir das ausschließen können. Denn Kinder sind es gewohnt, nach Regeln zu leben, die in der Regel von den Eltern und Erwachsenen gemacht werden. Denken Sie an die vielen Patchwork-Familien, wo Kinder auch pendeln zwischen zwei Standorten und das in der Regel auch ganz gut hinkriegen. Wenn Kinder 3 Wochen im Sommerurlaub sind, sehen sie ihre Freunde auch nicht. Okay, sie lernen dann andere kennen, aber die können das einschätzen, solange die eigene Familie eine Stabilität hat und eine gewisse Ruhe auch ausstrahlt. Wir kümmern uns, wir managen das. Unter dieser Voraussetzung sehe ich nicht die Gefahr von Langzeitschäden.
Okay, so langsam stehen die Zeichen ja jetzt auf Lockerung. Was wird bleiben von den akuten Ängsten? Kann man das schon ein bisschen vorhersehen? Eine allgemeine Verunsicherung?
Ja, es wird so ein bisschen in den Hintergrund treten, aber das Gefühl, oh, jederzeit kann uns sowas passieren, das wird erstmal eine Zeit lang noch anhalten und so eine Verunsicherung. Und auf der anderen Seite spüren wir ja jetzt schon eine unglaubliche Wertschätzung für den freien Lebensstil, den wir haben und auch für die Demokratie. Weil wir haben jetzt im Abgleich gemerkt, das sind wirkliche Werte, die wir da haben.
Und Halt geben kann da auch uraltes Wissen, wie es zum Beispiel in Märchen eingeschrieben ist. Frau Jago, viele Gewissheiten sind dahin, das haben wir eben schon gesagt. Sehen Sie unsere Gesellschaft gerade in so einem Zustand allgemeiner Verunsicherung?
Ja, zwei Seiten, zwei Züge gibt es. Die Verunsicherung ist eher so demokratisch, kriegen wir jetzt einen Polizeistaat, welche Rechte werden eingeschränkt und wirtschaftlich natürlich für ganz viele, die um ihre Existenz fürchten. Aber persönlich, menschlich und wertemäßig halte ich das sogar für eine Chance. Weil wir wussten vorher schon, dass die Pflegekräfte schlecht bezahlt sind, aber jetzt ist es überdeutlich geworden. Und auch, dass die Kassiererin systemrelevant ist, haben wir so vorher nicht gesehen. Das heißt, da sind auch positive Neubewertungen drin.
Sie haben es jetzt schon gesagt, also die Welt vor Corona war ja auch nicht gerade ideal.
Ja, und trotzdem haben wir uns da alle gerne im Meckern geübt. Das heißt, wir hatten immer ganz schnell was, worüber wir beschwert haben. Und wir wissen ja, dass andere in unser Land kommen, weil sie das so toll finden und so anziehend und so attraktiv und voller Möglichkeiten. Aber wir selber haben das oft nicht gespürt. Und das hat sich uns jetzt nochmal erschlossen.
Sie arbeiten bei Ihren Coachings viel mit dem Wissen von Märchen. Ganz kurz, warum hilft das oft?
Weil das anschaulich ist, unmittelbar. Es ist entlastend. Ach, guck mal, andere haben auch mit dem Thema zu tun. Und gleichzeitig bietet es auch so eine Motivation. Ich kann ja mal ausprobieren, ob ich nicht was verändern kann. Das ermöglicht das Märchen als Zugang.
Und jetzt zur Corona-Krise, da haben Sie auch ein Märchen parat. Welches ist das und worum geht's da?
Ja, das Märchen, was das am besten fasst, das ist das Wasser des Lebens. Da geht es um einen kranken König, der eben jenes Wasser braucht, um wieder gesund zu werden. Das passt schon mal sehr offensichtlich. Aber es gibt da noch mehr zu erzählen. Es gibt drei Söhne, zwei versuchen es, das Wasser zu finden, die können es nicht. Der dritte schafft es, aber er schafft es nur, weil er in der Lage ist, freundlich auf einen Zwerg einzugehen, der ihm die Lösung verrät. Und er findet so Wasser, Brot, Schwert und auch die Liebe. Und am Ende kann er diese Liebe auch für sich erobern, weil er weiß genau, in welchem Schloss sie auf ihn wartet. Und die goldene Straße, die dahin führt, die sieht er gar nicht.
Und wie lässt sich jetzt die Moral aus das Wasser des Lebens auf unsere aktuelle Situation übertragen?
Ja, das sind zwei wesentliche Aspekte. Das eine ist, ich habe eine Mission, die mich trägt. Der jüngste Sohn will den Vater retten. Und das lässt ihn alle möglichen Hindernisse überwinden. Und er kennt aber auch, er braucht andere dafür. Er kann das nicht ohne Hilfe schaffen. Und die anderen haben natürlich auch Bedingungen. Das heißt, wenn ich meine Mission verfolge, bin ich stark. Und ich weiß aber auch, ich brauche andere, damit das gelingen kann. Und das ist eine wichtige Botschaft für uns alle im Moment.
Die Corona-Krise, die bietet auch die Chance, eingefahrene Denk- und Handlungsmuster aufzubrechen, nochmal neu und anders anzufangen. Das sagt die Psychologin Petra Jago. Sie betreut in diesen Wochen die Corona-Hotline des Berufsverbandes Deutscher Psychologen und Psychologinnen und hat zwei Bücher darüber geschrieben, wie Märchen bei Coaching und Therapie helfen können. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.